Ja, ich möchte heute Abend alle ganz herzlich begrüßen zu unserer Abendversammlung. Wir haben heute Ostersonntagabend und haben das heute unter dem Thema der Blick auf Jesus. Grundlegend dazu Hebräer 12, Vers 2. Hebräer 12, Vers 2 ist heute das Thema, in dem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Also manche körperliche Gebrechen haben, aber der Blick auf Jesus ist immer möglich. Egal, ob es einem gut geht oder ob es einem schlecht geht. Hinschauen auf Jesus, sagt hier der Hebräerbriefschreiber, ist er die Tage noch nicht richtig angeklungen. Man weiß ja nicht genau, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Man vermutet es ja nur, ob es jetzt Apollos war, ob das jetzt der Paulus war oder wie auch immer. Aber es war einer, der sich selber nicht in den Vordergrund stellen wollte, deswegen hat er wohl seinen Namen nicht genannt als Verfasser dieses Briefes. Ich habe mir da hier mal 6 Inhalte rausgeschrieben aus diesem einen Vers. Der erste Inhalt ist Wegschauen von allem anderen und Hinschauen auf Jesus. Gerade das Lied gesungen, Seele, was ermüdest du dich in den Dingen dieser Erden, ja, die doch alle hinfällig werden. Ist doch alles irgendwie so unheimlich der Vergänglichkeit unterworfen. Zweitens, nur Jesus kann deinen Glauben beginnen und auch vollenden. Können wir selber nicht. Er heißt es hier, er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Drittens, die ewige Freude in der Herrlichkeit, die uns hier allzu schnell weggewischt werden soll vom Feind, von Satan. Ja, denkt ihr manchmal nach über die ewige Freude in der Herrlichkeit? Ich kann mich noch gut erinnern, als ich zum Glauben kam. Ich hatte immer Angst vorm Tod, als ich auch jung war. Dachte ich, wenn man dann mal sterben muss und da tot im Sarg liegt, was ist dann da eigentlich? Angst. Hast du Angst? Ja, der Weltmensch auch Angst. Aber als ich dann zum Glauben kam, war ganz, ganz besondere Erfahrung, da war die Angst plötzlich weg. Da dachte ich, ja, bist du am Heiland. Da gibt es eine junge Frau, da war eine junge Frau, die hieß Lindraut Beck. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Ihr Vater war Missionar in Japan. Und da gibt es ein schönes Buch von ihr, Das Ziel vor Augen. War Tochter eines Missionars in Japan, wie gesagt. Und da ging es auch gesundheitlich nicht mehr gut. Und auf einmal stellte man fest, ich glaube, Darmkrebs im Endstadium. Und da war ihr erster Kommentar dazu, dann darf ich ja bald meinen Heiland sehen. Das ist das Ende unserer Wallfahrt und das soll auch unser Ende sein. Das ist der Beginn, der herrliche Beginn eines Lebens. Da machen wir uns noch kein Bild davon, können wir gar nicht, wissen wir ja gar nicht. Wir haben das nur alles in der Schrift als Verheißung, aber wir sehen das noch nicht. Viertens, das Kreuz hat er und sollen auch wir erdulden. Er hat das Kreuz erduldet. Das Kreuz kennen wir auch. Aber das Kreuz erdulden, das ist eine andere Geschichte. Kreuz haben, Kreuz erdulden, drunter stehen bleiben, das ist eine andere Geschichte. In Lukas 21, Vers 19 heißt es, Fasset eure Seelen mit Geduld. Alter Luther von 1912 steht eigentlich im Urtext: Durch Untenbleiben gewinnt eure Seelen. Und fällt uns manchmal sehr schwer. Untenbleiben, das fängt im Straßenverkehr vielleicht manchmal an und hört in anderen Dingen auf, beruflich, wenn man ungerecht behandelt wird. Und wenn es dann um das Glaubenswillen ist, unten bleiben. Wir bleiben unten. Aber im Untenbleiben liegt ein Segen. Den erlebt man aber erst, wenn man dann auch wirklich bereit ist, unten zu bleiben. Fünftens, die Schande hat Jesus nicht geachtet. Unbegreiflich, ja. Es war ja schon eine große Schande, die über unseren Heiland Jesus Christus gegangen ist. Er hat sie nicht geachtet. Warum auch? Vor ihm lag eine Freude und die hat er im Auge gehabt. Und deswegen achtet er die Schande nicht. Und doch war sie hart und schlimm. Wisst ihr, als der Jesus am Kreuz hing, wir haben jetzt Ostern auch, kommen von Karfreitag, und dann diese ganzen Vorwürfe, dann diese ganzen Beschimpfungen und auch, wie es in Matthäus heißt, diese Schläge, das ist schon eine schwere Demütigung. Wenn du unschuldig geschlagen wirst, wenn sie mit der Peitsche, wo Bleistücke eingeflochten waren, an Lederriemen auf seinen Rücken geschlagen haben und das Blut in Strömen floss, und sich der Psalm erfüllt hat, sie haben auf meinen Rücken geackert und ihre Furchen langgezogen. Wisst ihr, dann frage ich mich manchmal selber, und du Bernd, haben sie das mit dir auch schon mal gemacht? Um des Glaubens willen, bist du nicht manchmal auch ein Feigling, ihn so zu bekennen, wie er bekennen werden müsste? Sechstens. Bin ich zu leise? Ich dachte, weil ich ein Mikrofon habe, kann ich leiser sprechen, aber rede ich halt ein bisschen lauter. Ja, kannst du auch ein bisschen höher drehen. Ich rufe diese Gedanken nicht gern laut, aber ihr müsst sie natürlich auch alle verstehen, sonst macht es ja auch keinen Sinn. Ja, auf jeden Fall, der sechste Punkt, der krönende Abschluss nach seinem Todesleiden, als er sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Das ist ja schon eine Sache. Vom Kreuz zum Thron Gottes. Das muss was gewesen sein. Da gibt es so eine schöne Anekdote. Da stehen die Engel schon alle Spalier. Wie viel sind es ungefähr? Die Bibel spricht von Myriaden. Ich glaube Myriaden, ich glaube 1000 Milliarden, ich weiß gar nicht genau. Also mathematisch komme ich da jetzt von der Größenzahl auch nicht ganz mit. Aber es ist schon eine ganz große Menge. Und die stehen da alle und er kommt. Da bringt jemand mit. Jesus kommt und er kommt immer näher und er bringt jemand mit. Wer ist denn das? Ist das der Petrus? Oder der Jakobus? Gucken Sie, nein. Es ist einer, er bringt einen mit, der hing mit ihm am Kreuz. Das war der Schächer. Das ist Vergebung. Das meint die Bibel mit Vergebung. Wahrlich, ich sage dir, noch heute wirst du mit mir im Reiche Gottes sein. Das ist Vergebung. Wenn unser Leben nicht in der Vergebung ist, oder wir die Vergebung so natürlich oder lebendig erlebt haben durch den Geist Gottes, dann tun wir uns auch schwer, anderen zu vergeben. Aber wenn wir ganz die Vergebung ergriffen haben, dann sind wir fröhlich dabei, auch anderen vergeben zu können. Wir haben hier von Punkt 1 her, wegschauen von allem anderen, hinschauen auf Jesus, meint ja die Bibel das geistige Auge. Das geistige Auge. Im Prediger 1, Vers 8 heißt es mal, es sind alle Dinge so voll Mühe, dass was niemand ausreden kann. Das Auge sieht sich nimmer satt und das Ohr hört sich nimmer satt. Keine Sünden werden so leichtfertig begangen wie mit dem Auge oder den Gedanken. Das Auge und die Gedanken hinterlassen keine Spuren, die ein anderer Mensch erkennen könnte. Nur einer kann die Gedanken der Menschen erkennen. Es gab nur einen, der als Mensch auf diesem Erdboden ging und in der Lage war, die Gedanken der Menschen zu erkennen. Das war Jesus selber. Wenn wir jetzt lesen, Johannes 2, Vers 24, Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Oder Vers 25 noch, und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Er hat alles gewusst. Alles. Das ist ja das Göttliche an Jesus auf Erden schon gewesen. Wenn der Hiob einmal das Wort sagt, im Hiob, du hast immer auf 1000 nicht eins antworten können, also auf 1000 Fragen. Ne? Dann stehst du ein Mensch vor Gott und dann stellt er 1000 Fragen, fertig, keine Antwort. Ich staune immer, wie es Menschen gibt, die sich unheimlich geschickt rausreden können, aus allem. Und wenn sie noch so tief in der Soße sitzen, die können sich immer noch rausreden. Aber vor Gott geht das nicht mehr. Als Gott mit zwei seiner Engel dem Abraham eröffnete in seinem Zelt, ja, heute über ein Jahr wirst du einen Sohn haben. Dann ist da so eine Zeltwand, kann man nicht sagen, aber so ein Zelttuch dazwischen. Da steht die Sarah und die hört das. Natürlich, sie war auch alt und betagt und sie hört das. Und dann sagt Gott plötzlich zum Abraham, warum lacht Sarah? Und dann kommt hinten vom Zelt hinten raus die Stimme, ich habe nicht gelacht. Dann sagt Gott, doch du hast gelacht. Ja, wer will widersprechen? Das ist ernst. Wenn Jesus dir die Tür zum Paradies zuschließt, wer wird sie aufschließen? Keiner. Wird kein gehen. Wenn Jesus sie dir aufschließt, dann schließt keiner zu. Seine Milliarden Engel werden nicht widersprechen in dem, was er tut. Keiner. Niemand. Was er tut, wie es in dem schönen Lied heißt, ist immer gut. Ja, Matthäus 12, 25 heißt es auch, da aber Jesus ihre Gedanken kannte, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst uneins ist, wird verwüstet und keine Stadt, kein Haus, das mit sich selbst uneins ist, kann bestehen. Der Vers fängt an, da aber Jesus ihre Gedanken kannte. Er kennt auch deine und er kennt auch meine. Die Gedanken sind für ihn nicht verborgen. Er kennt sie. Jesus ist allwissend. Während seiner irdischen Lebenszeit verfügte Jesus über ein Wissen, das normalen Menschen unzugänglich ist. Jesus weiß über das Leben und Denken Nathanaels aus Johannes 1, 47 ebenso Bescheid wie über die Biografie der Frau am Jakobsbrunnen. Johannes 4, ohne ihnen bis dahin auf Erden begegnet zu sein, er weiß einfach Bescheid. Er weiß Bescheid. Christus kann auch die Gedanken seiner Gegner zutreffend erkennen und ihre Motive durchschauen. Lukas 5 und Lukas 6. Er kann sie durchschauen. Gleichermaßen verfügt Jesus über Informationen auch bezüglich der Zukunft. Er kann seine eigene Gefangennahme, in Lukas 9 sagt er das, und Lukas 22, 21, die Umstände seines Einzugs in Jerusalem, die Zerstörung des Tempels und die Verhältnisse der Endzeit exakt vorhersagen. Er weiß alles. Er weiß einfach alles. Es gibt ein schönes Lied, er kann alles und er kann alles, er kann alles. Ich weiß, dass Jesus alles kann. Deswegen hat man, glaube ich, die Kinder immer gesungen. Er kann alles. Er heilt zerbrochene Herzen und so weiter. Lahme macht er gehend und. Ich kenne das jetzt gar nicht ganz genau auswendig. Er kann alles. Dein Glaube wird in der Hinsicht dann richtig gestärkt, wenn du dir im Bewusstsein hast, der kann alles. Habe ich selber erlebt, als mir dann die Gedanken kamen, als ich in schwierigen Situationen war. Er kann jetzt alles, er kann jetzt das hier gedanklich der anderen beeinflussen. Ich war so getrost und auf einmal hat er das gemacht. Und plötzlich haben die Entscheidung getroffen, wider ihrer eigenen Vernunft. Zu meinem Vorteil, habe ich selber erlebt, er kann alles. Er muss es nicht, aber er kann es. Als auch die Zukunft kann er exakt vorhersagen. Er hat zum Beispiel in Lukas 21, Vers 20 gesagt, wenn ihr aber sehen werdet, Jerusalem belagert mit einem Heer, so merket, dass herbeigekommen ist seine Verwüstung. Das war ungefähr 72 nach Christus. Der Vespasian hat ja Jerusalem belagert und dann hat ja der Nero sich das Leben genommen und dann hat der Vespasian einen Ruf gekriegt, nach Rom zu kommen und sich zum Kaiser krönen zu lassen. Und als er da oben war, hat er seinen Sohn Titus wieder nach Jerusalem geschickt und hat gesagt, bring das Ding zu Ende mit Jerusalem. In der Zwischenzeit war Jerusalem nicht belagert. Und da hatten die messianischen Juden schon das Lukas-Evangelium. Ich weiß nicht, wie weit das bei euch bekannt ist. Die hatten also schon da das Lukas-Evangelium und wussten, jetzt raus und zwar so schnell wie möglich. Die sind dann nach Pella geflüchtet. Da war auch einer, Landpfleger, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der hieß. Der hat sie aufgenommen. Und man sagt, es kam kein einziger messianischer Jude um während der Belagerung Jerusalems. Die waren nämlich alle draußen. Die wussten anhand der Prophetie Jesu, was zu tun war. Die haben gehorcht. Wisst ihr, das ist gar nicht schwer zu gehorchen. Die haben gehorcht. Und ich bin mir gewiss, und ich bin mir sehr gewiss, wenn das hier enger wird, dass wir wissen, was wir tun müssen. Ich glaube schon, dass wir das dann wissen. Und wenn wir es nicht wissen, dann wird Gott dafür sorgen, dass du es weißt, auf seine Art und Weise. Du wirst es wissen. Er wird uns nicht ins offene Messer laufen lassen, sei dessen gewiss. Der Herr ist sehr treu. Jesus Christus kennt zudem alle Einzelheiten der Schöpfung und der Geschichte. Zum Beispiel 1. Korinther 8, Vers 6, heißt es, so gibt es doch für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Wenn ihr heute eine neuere Bibelübersetzung in die Hand nehmt und aufmerksam drin lest, dann merkt ihr immer, und da kommt ihr auch dann darauf im Studieren, dass immer bewusst aus der neueren Übersetzung weggestrichen ist, dass Jesus Gott ist oder der Herr ist. Deswegen hat man zum Beispiel versucht, oder nicht nur versucht, man hat das ja durchgeführt, bei der Schlachter 2000 Bibel den Textus Receptus zugrunde zu legen und zu sagen und darüber zu befinden, hier bleibt das drin in dem Text. Und interessanterweise bei der Luther-Übersetzung von 1912 ist das auch alles drin. Man will das aufweichen, man will nicht mehr, dass Jesus der Herr ist. Das steht aber hier in 1. Korinther 8, Vers 6. Alle Dinge sind durch ihn gemacht. Oder Kolosser 1, Vers 16, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare oder das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Könnt ihr euch das vorstellen? dass da ein Mann steht, 30 nach Christus, auf diesem Erdboden, der läuft genauso in Räume rein, bewegt sich mit den Menschen, isst mit den Menschen. Das ist der gleiche Mann, der diese Erde gemacht hat, der die Sonne am Himmel aufgehängt hat, der die Sterne, die ja keiner zählen kann, auch gemacht hat. Der sitzt da, so wie ihr da gerade sitzt. Das ist Jesus. Vieles in der Schöpfung ist für Wissenschaftler heute noch ein Rätsel. Zum Beispiel die Photosynthese, wo Licht in den Blättern der Pflanzen in Energie umgewandelt wird. Kein Wissenschaftler in der Welt hat bis heute herausbekommen, wie die Photosynthese funktioniert. Sie wissen es nicht. Wenn du so klug bist und kriegst das raus, als Wissenschaftler kriegst du sofort den Nobelpreis, hat Werner Gittmar gesagt. Ja, dann hast du wirklich was herausbekommen wissenschaftlich, was noch keiner vor dir gewusst hat. Aber Gott weiß Dinge, die wissen die Menschen noch gar nicht. Er hat den Makrokosmos erschaffen, er hat auch den Mikrokosmos erschaffen, könnte man auch noch vieles drüber sagen. Auch kennt nur er das Wesen und die Gedanken Gottes, auch Jesus nur weiß genau, wie sein Vater denkt und sein Vater weiß, wie er denkt. Johannes 17, 22, ich habe die Herrlichkeit, sagt dem hohenpriesterlichen Gebet, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Setzt euch mal heute Abend hin und lest mal den Vers, was das eigentlich bedeutet. Ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben. Wisst ihr, was das bedeutet? Ihr seid Miterben. Der Herrlichkeit, die Jesus gehört, die gehört euch auch. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass sie euch auch gehört? Die gehört euch. Steht hier, ich habe sie euch gegeben. Ich lese nichts anderes. Wir wissen manchmal gar nicht den Umfang, habe ich manchmal den Eindruck, ich sehe es auch bei mir, was uns Jesus als Erbe zugeteilt hat. Da verstehen wir vielleicht das Lied besser, das wir gerade gesungen haben. Seele, was ermüdest du dich in den Engen dieser Erden, die doch am Ende nur zu Staub und Asche werden. So ein belangloses Zeug kann uns bewegen und wir vergessen die Herrlichkeit, die gehört uns allen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr geht in die Herrlichkeit und das gehört euch auch. Besser als alle Königreiche dieser Erde. Viel besser. Tausendmal besser. Millionenmal besser. Nicht vergleichbar. Sie sollen eins sein, gleich wie wir eins sind, sagt Jesus. Lukas 10, 22. Und zu den Jüngern gewandt, sagte er, alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand weiß, wer der Sohn ist, als nur der Vater. Und wer der Vater ist, weiß auch niemand, als nur der Sohn. Und wem es der Sohn offenbaren will. Jede Wiedergeburt eines Menschen, der wiedergeboren wird zum Glauben an Jesus Christus, hat vorher erlebt, dass der Sohn sich ihm geoffenbart hat. Und das kann man ja auch nicht mit Worten beschreiben. Das weiß nur der, der die Wiedergeburt erlebt hat, der plötzlich den anderen Sinn bekommt, das neue Leben aus Gott. Siehe, es ist alles neu geworden. Das ist die Herrlichkeit, die uns Gott bereitet hat, schon hier auf Erden. Wir sind jetzt schon Eigentum Jesu. Haben jetzt hier auf dem Herweg eine alte Schwester besucht und hat sie uns so erzählt, sie ist mit dem Rollstuhl da irgendwie, die ist in einem betreuten Wohnen, nicht weit weg von hier, und ist dann da mit dem Rollstuhl plötzlich umgeflogen in einem Raum mit einer feuerhängenden Tür. Das ist eine schwere Tür, die geht schwer auf, liegt auf dem Boden, da geht nichts mehr, da kommt auch niemand normal. Und dann ist ihr eingefallen, dass ihr Vater immer gesagt hat, du musst immer wissen, dass du immer von Engeln umgeben wirst. Und da hat sie dann in dem Augenblick daran gedacht. Plötzlich saß sie wieder im Rollstuhl. Sie sagt, ich habe das Wunder erlebt. Ich saß im Rollstuhl. Die wäre nicht in der Lage gewesen, den Rollstuhl wieder aufzuheben und sie wäre auch nicht in der Lage gewesen, selber in den Rollstuhl reinzusteigen. Kann man nicht erklären. Sie durfte es erleben. Ja, hat sie uns so ganz freudig erzählt. War keine Einbildung. Sie ist geistlich noch ganz da. Sie ist nicht verwirrt. Sie ist auch nicht dement. Aber wisst ihr, es gibt Dinge, die Gläubige erlebt haben, auch im Dritten Reich und im Krieg, die kann man mit der Vernunft nicht mehr erklären, wo Gott dann gnädig seine Hand drüber gehalten hat. Allein die Aussage Jesu über seine Gegenwart bei denen, die sich unter seinem Namen treffen, heißt ja Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Kannst du dir mit deinem Verstand auch nicht ganz gut vorstellen. Wenn Jesus verspricht, bei all denen zu sein, die sich in seinem Namen versammeln, erfordert das unbeschränkte Wissen über das Leben jedes einzelnen Menschen zu jedem Augenblick. Sonst geht das ja gar nicht. Also Gott muss uneingeschränkt alles wissen, wo sich Gläubige versammeln, auf der ganzen Welt in einem Augenblick. Und das sagt der Jesus in Matthäus 18. Und dann ist das auch so. Ich glaube das. Zu 100% glaube ich das. Und ihr sicher auch. Es gibt ein Beispiel, ist wirklich passiert. Ihr kennt wahrscheinlich den größten, man sagt, das war der größte Evangelist, den es auf der Erde gegeben hat, Dwight Lyman Moody, Amerikaner. Der hat mal eine ganz große Versammlung gehabt, da kamen dann immer gleich so ein paar tausend Leute zusammen. Damals, da war ja ganz große Erweckungszeit. Dwight Lyman Moody. Da haben die sich da alle getroffen und dann hat er irgendwann in die Versammlung hineingefragt und gerufen, gibt es irgendein Gebetsanliegen, für das wir hier in dieser Versammlung beten können? Da meldet sich ein Ehepaar und sagen, ja, unser Sohn, wir beten schon lange für ihn, er weiß auch alles, und die waren ja gerade in Amerika, und er lebt in Australien, und uns ist so ein Anliegen, dass er auch eine Bekehrung zu Jesus erlebt. Dann sagt Moody, gut, wir beten jetzt und sofort für diesen Mann, alle. Dann haben die gebetet. Und das Resultat war, gab es ja damals noch kein Telefon und auch Telegraph gab es noch nicht, gab noch alles, nur noch per Brief und Post und so weiter. Auf jeden Fall hat man nachher nachrekonstruiert, hat er wohl zu dem ziemlich genauen Zeitpunkt, war er irgendwo mit dem Pferd unterwegs, springt von seinem Pferd runter, fällt auf die Knie und übergibt sein Leben Jesus. Weil ihn das so überkommt, kann ihn der Herr direkt so ansprechen. Kann ich mit meinem Verstand auch nicht erklären. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das müssen wir immer wissen, ganz klar. Lasst uns hinschauen auf Jesus, wie das hier auch in dem Text heißt. Es gibt ein schönes Beispiel von Spurgeon, ist nicht ganz unbekannt, aber hier wird es vielleicht auch nicht jeder kennen, wie er zum Glauben kam. Er hat ja ganz große Kämpfe gehabt, er war 17 Jahre alt. Spurgeon nennt man heute noch den König der Prediger. Er sagt hier, vielleicht würde ich noch heute in Dunkelheit und Verzweiflung leben. Hätte Gott in seiner Güte nicht einen Schneesturm gesandt, der mich eines Sonntagmorgens auf dem Weg zum Gottesdienst überraschte. Ich suchte in einer Nebenstraße Zuflucht und kam zu einer Kapelle, der hieß damals wohl so der Primitivmethodist, waren wohl ganz einfache Gläubige. Darin saßen etwa 15 bis 20 Menschen. Ich hatte von den Primitivmethodisten schon gehört, sie würden so laut singen, dass man Kopfschmerzen davon bekäme. Aber das störte mich nicht. Ich wollte wissen, wie ich gerettet werden könnte. Und wenn sie es mir sagen konnten, waren mir die Kopfschmerzen egal. An diesem Morgen kam der Prediger nicht, vermutlich weil er eingeschneit war. Schließlich stand ein sehr schmal aussehender Mann auf und ging nach vorne auf die Kanzel, um zu predigen. Dieser Mann war wirklich einfältig. Er musste bei seinem Text bleiben, denn er hatte wenig darüber hinaus zu sagen. Der Text war: Schaut auf mich und ihr werdet gerettet werden, all ihr Enden der Erde. Nach Jesaja 45, Vers 22, die englische Übersetzung, im Deutschen kommt es anders raus. Schaut auf mich und ihr werdet gerettet werden. all ihr Enden der Erde. Er sprach nicht einmal die Worte richtig aus, aber das war unwichtig. Da lag, so dachte ich, doch ein Hoffnungsschimmer in diesem Text, der Redner begann. Meine lieben Freunde, dies ist in der Tat ein sehr einfacher Text. Er sagt, schaut, schaut. Nun ist Schauen nicht allzu schmerzhaft und anstrengend. Du musst nicht einmal deinen Finger oder deinen Fuß dafür heben, nur schaut. Nun, ein Mensch muss nicht zur Universität gehen, um sehen zu lernen. Du kannst der größte Trottel sein und doch kannst du sehen. Ein Mensch muss auch nicht Tausende im Jahr verdienen, um sehen zu können. Jeder kann sehen. Sogar ein Kind kann sehen. Aber dann sagt er, der Text, schaut auf mich. Nun fuhr der Mann in seinem breiten Essexer Dialekt fort. Viele von euch schauen auf sich selbst, aber es hat keinen Sinn, dahin zu blicken. In euch werdet ihr nie irgendeinen Trost finden. Einige schauen auf Gott, den Vater. Nein, schaut immer auf ihn. Jesus Christus sagt, schaut auf mich. Einige unter euch sagen, wir müssen warten, bis der Geist an uns arbeitet. Kümmere dich nicht darum, schau auf Christus. Der Text sagt, schaut auf mich. Auf diese Art und Weise ging es weiter. Schaut auf mich. Jesus sagt, ich schwitze große Blutstropfen, schaut auf mich. Ich hänge an dem Kreuz, schaut auf mich. Ich bin tot und begraben, schaut auf mich. Ich stehe wieder auf, schaut auf mich. Ich fahre zum Himmel, schaut auf mich. Ich sitze zu Rechten des Vaters. O du armer Sünder, schau auf mich, schau auf mich. Als er bis hierher gekommen war und es geschafft hatte, etwa 10 Minuten zu füllen, war er am Ende mit seinem Latein. Dann sah er mich, wie ich unter der Galerie saß. Sicher wusste er bei so wenigen Anwesenden, dass ich ein Fremder war. Er richtete sein Auge auf mich, als würde er mein ganzes Herz kennen und sagte, junger Mann, Sie sehen sehr elend aus. Ja, das tat ich, aber ich war es nicht gewohnt, von der Kanzel her direkt auf mein persönliches Aussehen angesprochen zu werden. Wie dem auch sei, es war ein Volltreffer. Er fuhr fort, und Sie werden immer elend sein, elend im Leben und elend im Tode. Wenn Sie meinen Text nicht gehorchen, aber wenn Sie jetzt in diesem Moment gehorsam werden, dann werden Sie gerettet, dann. Mit hoch erhobenen Händen rief er, wie dies vielleicht nur ein einfacher Methodist tun kann, junger Mann, schau auf Jesus, schau, 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 du musst nichts tun als nur schauen und du wirst leben. Plötzlich und auf einmal sah ich den Weg der Erlösung. Ich weiß nicht mehr, was er noch sagte. Ich habe nicht so sehr darauf geachtet. Ich war ganz und gar erfüllt von diesem einen Gedanken. Genauso war es doch mit der ehernen Schlange gewesen, als sie erhöht worden war. Und so weiter. Ich fuhr auf meiner Bank zusammen, zugleich aber wandte ich den Blick auf Jesus und ich war gerettet. Es war das Werk eines Augenblicks, der Übergang vom Tod zum Leben. Die finstere Wolke, die mich jahrelang umschattet hatte, war verschwunden. Ich sah die Sonne. Ich hatte hunderterlei tun wollen, aber das Wort Blicke auf Jesus zerstreute den Nebel und offenbarte mir die Herrlichkeit des Gnadenratschlusses Gottes, mal so weit. Einfach, das ist, hört sich ja auch sehr einfach an. Er schaute nur auf Jesus, nur im Geist. Und er war gerettet, schau auf ihn. Ich denke, dass auch manche Seele, die so in der Todesstunde ist, ja, hat mir mal ein Bruder gesagt, der auch schon eine Ewigkeit ist, der auch viel auch unter Gefangenen und auch Abhängigen gearbeitet hat, Scheideweg und so. Der hat mal gesagt, man weiß da gar nicht, was da oft auch viele noch in der Todesstunde noch mit Jesus ausmachen, was die Angehörigen gar nicht mehr mitbekommen. Vielleicht schaut doch der ein oder andere in dieser Stunde noch auf Jesus. Ja, das war die Bekehrung Spurgeons. Er wurde 2 Jahre später, da war er 17 Jahre alt, wo er die Bekehrung erleben durfte und mit 19 Jahren hat er schon den Ruf zur großen Baptistenkirche nach London gehabt. Und dann sagte er, es muss sich um eine Verwechslung handeln, es muss ein anderes Spurgeon gemeint sein. Er habe ja nicht mal eine theologische Ausbildung genossen. Postwendend kam die Antwort aus London, dass man sehr froh sei, einen Prediger gefunden zu haben, der ohne Starallüren vor Salbung triefend und vor Würde erstarrend aufträte. So kam er dann und hatte dann ja bis dann dahin, zum Schluss stand ja dann dieses Metropolitan Tabernakel, so hieß es, meine Frau und ich, Tabea, wir standen mal drinnen, das ist gewaltig, das Gebäude steht heute noch, gewaltig, wie groß. Und diese Emporen, die zum Teil jetzt aber zu sind, weil ja gar nicht mehr so viele kommen, da waren morgens zwischen 7.000 und 10.000 Gläubige, die den Gottesdienst beiwohnen wollten. Zwischen 7.000 und 10.000, ihr habt richtig gehört. Und die waren meistens schon ganz lange vor Beginn des Gottesdienstes da. Und nachmittags die gleiche Versammlung nochmal, zwischen 7.000 und 10.000 Leuten. So ein Hunger nach dem Wort Gottes war damals zu dieser Zeit. Und da kam eigentlich, das war die Grundlage, war dieser einfache Primitivmethodist, der nicht in der Lage war, länger als 10 Minuten was zu sagen über das Wort Gottes. Den hat Gott dafür gebraucht. Ich denke, jeder andere wäre dann hochmütig geworden, wenn er gewusst hätte, dass er der Hebel Gottes gewesen wäre, durch den Spurgeon zum Glauben gekommen ist. Schaut auf mich und ihr werdet gerettet werden, all ihr Enden der Erde. Das war der springende Punkt. Wir haben hier in Hebräer 12, Vers 2 ja auch diesen Text, dass wir auf Jesus schauen sollen. Der Gläubige schaut schnell und gerne auf sein eigenes Versagen, seine Sorgen, seine Krankheit und vielerlei Probleme. Das drückt das Gemüt nach unten, wenn wir immer auf unsere eigenen Probleme schauen. Wir sollen es lernen, unentwegt auf Jesus zu schauen. Dadurch würde unser Herz genesen und mit Freude erfüllt werden, sage ich nicht und will ich auch nicht nur theoretisch sagen, ist tatsächlich so. Mehr auf und wenn es natürlich möglich ist, immer auf Jesus zu schauen. Jesus hat, kam ja gerade eben, benennt er ja das Beispiel mit der ehernen Schlange. Johannes 3, ne, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jetzt muss man sich das ja mal so vorstellen. Es gab ja keine physikalische Verbindung zwischen dem Israelit an dem Platz, wo er von der giftigen Schlange gebissen wurde, zu dieser ehernen Schlange. Da gab es ja keine physikalische Verbindung. Das war eine Glaubensangelegenheit. Der Mose musste die da nur aufrichten, diese kupferne Schlange. Ist ja heute noch das Wahrzeichen in der Medizin, die Schlange, die da hängt an diesem Pfahl, ist typischerweise. Und jetzt haben die nur die Aufgabe gehabt, wenn sie gebissen wurden, sofort dahin zu schauen, egal wo sie standen. Es hätte auch zu lange gedauert, irgendwo hinzulaufen und sich da ein Gegengift injizieren zu lassen, ging ja gar nicht. Das ist ein Vorbild auf die Erlösung durch das Blut Jesu, dahin zu schauen. Im Glauben, das was wir gerade hatten, schau auf ihn. Und jeder kann auf Jesus schauen, keiner ist da ausgenommen. In Philipper 1, Vers 6 heißt es, weil es geht ja hier weiter, dass er der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist, heißt es auch in Philipper 1, Vers 6, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Wie viele Gläubige tragen die Sorge im Herzen, ob sie wohl auch einmal das ewige Ziel erreichen möchten? Es gab ja hier in der Umgebung gab es einen ganz bekannten Evangelisten, Daniel Schäfer. Ich glaube, der hat auch hier auch gesprochen. Der war, glaube ich, auch hier in Hohegrete. Ne? Der ist in Waldbröl beerdigt. Horst Oettershagen hat mich mal an sein Grab geführt. Das Grab ist noch. Daniel Schäfer war ein ganz bekannter und vollmächtiger Evangelist. Und der erzählt mal die Geschichte, wie sie hier eine Evangelisation gemacht haben. Und dann haben sie am Ende eines Vortragsabends dann gesagt, öffentlich, also wenn jemand hier ist und meint, er hätte die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen, dann kann er sich morgen hier melden, morgen Vormittag, dann können wir uns hier treffen. Und dann können wir darüber seelsorgerlich miteinander sprechen. Und dann sagt Daniel Schäfer nachher, da kamen so viele. Da kamen so viele Gläubige, die gedacht haben, sie hätten die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Übrigens steht das gar nicht in der Bibel, Sünde. Es gibt nur die Lästerung wieder den Heiligen Geist. Und dann hat Daniel Schäfer gesagt, dann waren sie mehr Brüder da und die haben dann die Gläubigen alle in Einzelgesprächen vor sich genommen und mit ihnen dann gesprochen, seelsorgerlich und geistlich. Und dann sagt Daniel Schäfer nachher am Schluss, als wir dann alle Gespräche durch hatten, kam dann raus, keiner hatte diese Sünde begangen. Keiner. Wisst ihr, der Teufel bringt ja manches fertig. Und es ist ja oft das Problem auch im Leben des Gläubigen, dass er eher auf den Teufel hört, als auf das, was das Wort Gottes sagt. Solange noch ein Mensch oder ein Gläubiger, sage ich mal bewusst, den Herrn Jesus lieb hat und sich ganz an Jesus hängt, solange kann er die Sünde gar nicht begehen. Das geht gar nicht, wenn ich von der Sünde jetzt da sprechen soll. Der wird Jesus nie lästern. Aber der Satan kann Menschen, Gläubige, in solche Depressionen reinbringen, dass diese Seelen am Verzweifeln sind. Das gibt es wirklich. Als Jesus sagte zu den Pharisäern und Kriegsknechten, die im Garten Gethsemane gefangen genommen hatten, das ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Wir haben vielleicht noch gar nicht so die Ahnung von dem, was es bedeutet, von der Macht der Finsternis. Was das für eine Macht ist. Der Wilhelm Busch erzählt mal oder legt mal aus über die Begebenheit von Matthäus 4, als Jesus da in der Wüste war und Satan direkt an ihn herangetreten ist. Und dann sagt der Wilhelm Busch, so wie Satan da an Jesus herangetreten ist, das würden wir nie aushalten. Das müssen wir auch nicht aushalten, das wird uns nicht passieren, das wird Gott nicht zulassen. Wenn Gott das zulassen würde, dann wären wir jetzt alle fertig, sofort. In einer Minute wären wir fertig. Wenn die Macht der Finsternis hier so rein könnte, wie sie Jesus gegenübergetreten ist, würden wir nicht aushalten. Ja, auch in dieser Sorge, in allem können wir ganz auf Jesus schauen, gerade weil er geschrieben steht, dass er unseren Glauben vollenden wird. Es gibt auch dann die Situation, dass Gläubige meint, ja, ich hab's mit der Sünde und zu schlimm und ja, und das steht immer wieder auf, das schlechte Gewissen, die bösen Gedanken und die Verurteilungen. Und da hat uns der Apostel Johannes mal eine Hilfestellung gegeben, eine sehr gute. Die steht in 1. Johannes 3, Vers 20. Da sagt Johannes, dass so uns unser Herz verdammt, Gott größer ist denn unser Herz und erkennt alle Dinge. Ja, also wenn, ich habe auch schon solche Dinge erlebt, wo der Feind recht mächtig kam, aber als dann dieser Vers mir vor Augen stand und ich den so im Glauben nehmen konnte, dann schwand die Macht der Finsternis. Also das kann man dann auch wirklich erleben, dass der Feind dann weichen muss, weil Johannes zieht in Betracht, dass uns unser Herz verdammt. Aber dass Gott größer ist als unser Herz, das uns jetzt verdammt und alle Dinge erkennt und weiß genau am Ende, wie du es eben doch meinst. Warum fing Petrus an zu sinken, als er auf dem Wasser ging? Jesus war doch in unmittelbarer Nähe. Matthäus 14, Vers 30 ging ja Petrus auf dem Wasser. Da heißt es, er sah aber einen starken Wind. Da erschrak er und hob an zu sinken, schrie und sprach, Herr, hilf mir. Wisst ihr, über so einen Vers kann man 3 Stunden sprechen. Er sah einen starken Wind. Was meint ihr, was die starken Winde da alles sein können? In unserem Leben, so ein starker Wind, wenn uns über Nacht der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Der Riesel hat das ja mal jetzt, hat das glaube ich auch noch mal erzählt, als er damals vor einigen Wochen zu uns kam, hat das uns erzählt, war er auf dem Weg zu uns, hat er das erfahren, dass da eine ganz liebe Familie ist in Syrien, gläubig. Den Schwager kenne ich auch persönlich, den habe ich damals auch kennengelernt im Irak. Und ganz liebe Familie, ja. Und dann wird von den Terroristen der Vater erschossen, vor den Augen der Familie. Da kann ich euch eins sagen, dann ist der Boden unter euren Füßen, aber schnell weg, aber ganz schnell. Dann kommt ein freien Fall. Das sage ich auch nicht vom grünen Tisch aus. Als mein Vater mir damals oder uns damals eröffnete, die Mama ist gestorben, da war der Boden unter meinen Füßen weg. War ich 10 Jahre alt. Ich bin heute noch im freien Fall, sage ich ganz ehrlich. Mir kommen heute noch die Tränen, die keiner sieht. Und das ist der Punkt, der uns entgegentreten kann im Leben, das kann der starke Wind sein. Der starke Wind, der kann manchmal ganz schön schlimm sein. Und den sah der Petrus. Und dann hob er an zu sinken. Er sah auf den starken Wind. Wenn der Blick auf Jesus versagt, dann können wir aber immer noch mit Petrus rufen und beten, Herr, hilf mir. Ich war damals ja noch ein kleiner Junge, ich war noch gar nicht gläubig. Ich habe zwar die Geschichten von meiner Mutter alle gehört, jetzt war sie ja weg. Tja, das ist schon eigentümlich. Jesus kann so nah sein und trotzdem können wir geistlich sinken. Man kann sehr viel tun im Reiche Gottes und trotzdem kann man sinken, wenn der Blick auf Jesus fehlt. Regelmäßig auch in Gottesdienst gehen, Bibelstunde, Abendmahl, spenden vielleicht auch noch für die Mission und trotzdem sinken. Petrus hatte die besten Vorsätze, Jesus treu zu bleiben. Am Kohlenfeuer fing er an zu sinken. Gibt so einen Satz, der heißt, der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Wisst ihr, was der Unterschied war zwischen Petrus und Judas? Der Judas hat vorsätzlich geplant, Jesus zu verraten. Der wollte das. Und der Petrus hat Jesus verleugnet. Aber der wollte das nicht. Der hat das nicht vorgehabt. Der wollte Jesus treu bleiben. Von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Und er hat gesagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, das hat er mit ganzem Herzen auch so gemeint. Und das hat Jesus auch gewusst. Was sagt Jesus in Lukas 22, Vers 32? Ich aber habe für dich gebetet. Was meint ihr? Wenn das Gebet Jesu für uns nicht da wäre, soll ich mal zeigen, wie das dann geht? Dann geht das so, nach unten. Ohne die Fürbitte Jesu geht nichts. Geht gar nichts. Kommen wir keinen Schritt weiter. Nichts. Da war keine Chance. Aber sein Gebet und seine Fürbitte, das rettet uns. Und wisst ihr, was wir ganz oft vergessen? Was ganz Einfaches. Der Herr Jesus hat uns lieb. Der hat uns ganz, ganz lieb. Der brennt für uns. Gibt doch schönes, schöner Refrain, dem einen Lied im blauen Jesu Name, dem allemal das Herz bricht, wir kommen oder kommen nicht. So lieb hat uns der Herr Jesus, jeden einzelnen von uns, so lieb, egal, das ist ganz egal, was du in deinem Leben gemacht hast, ganz egal, er will nur eins, komm und ich vergebe dir deine Schuld, nur das will Jesus. Alles andere ist Makulatur. Gibt's nicht. Du musst nicht irgendwas Besonderes tun, um die Gunst Gottes zu erreichen und zu bekommen. Brauchst du nicht. Dem allemal das Herz bricht. Wir kommen oder kommen nicht. Wisst ihr, wie oft habe ich versucht, das den Menschen klarzumachen? Es ist mir nicht oft gelungen. Man kann es menschlich auch gar nicht machen, aber der Geist Gottes muss es vollenden, ja. Petrus wäre in den geistigen Bankrott gekommen, wenn der Herr Jesus nicht für ihn gebetet hätte. Er ging hinaus, steht geschrieben, er ging hinaus und weinte bitterlich. Was sagt der Engel zu den Frauen oder zu den Männern oder weiß gerade gar nicht genau, er sagt es halt zu den Jüngern, sagt es auch Petrus. Wunderbar. Wunderbar, da muss in dem Petrus ein Licht wieder aufgegangen sein. Wisst ihr, so ist Jesus. Wir verstehen Jesus manchmal gar nicht, weil der Teufel uns das wahre Bild Jesu verwischen will. Er ist so, wie er hier geschrieben steht. Wir können heute in der besten geistlichen Zuversicht sein, aber morgen können wir in Verzweiflung und schwere Depressionen kommen. Wer kennt das? Wer kennt das nicht? Der eine ist anfälliger dazu, der andere weniger. Manche sind lachend und glücklich. Da war einer, der hat Depressionen gehabt, immer Depressionen, ging zum Psychiater. Der war nicht gläubig. Und dann sagt der Psychiater zu ihm, du, da unten, da ist so ein lustiger Clown, der hüpft immer unten auf der Straße rum, da lachen immer alle. Wenn du zu dem mal gehst, dann sagt der Mann zu ihm, der Clown bin ich. Tja, so lustig war der gar nicht, wie der getan hat. Wisst ihr, man kann ja so viel überspielen. Man kann vieles überspielen. Man ist vielleicht oft gar nicht der, der man eigentlich wirklich ist. Weil es vielleicht im innersten Herzens ganz anders aussieht. Bibelkenner sagen, dass die New King James Bibel zu den besten Übersetzungen der Welt gehört. New King James Übersetzung ist eine Bibel, die auch den Textus Receptus zur Grundlage hat, also den vollständigen Text. Und in dieser besten Übersetzung, sage ich einfach mal, die es wohl gibt, da steht nur ein einziges Mal das Wort Depression. Nur ein einziges Mal. In der deutschen ja schon gar nicht. Das Wort gibt es in der deutschen. Ich habe gesucht, es gibt keine deutsche Bibelübersetzung, die das Wort Depression hat. Aber diese englische, sehr gute Übersetzung hat einmal das Wort Depression in Sprüche 12, 25. Ich lese es euch mal in Englisch vor, original. Anxiety in the heart of man causes depression, but a good word makes it glad. Also auf Deutsch, Angst im Herzen des Menschen verursacht Depression, aber ein gutes Wort macht es froh. Das ist so viel wert. Das gute Wort, sage ich mal, ist das Wort Gottes. Und das Wort Gottes macht uns froh, wenn wir Depressionen haben. Und die Jünger hatten Depressionen, nachdem sie gehört hatten, dass Jesus ermordet wurde am Kreuz von Golgatha. Bis zu dem Augenblick, als Jesus ihnen erschienen war. Wir haben die Tage da einiges drüber gehört. Bekümmernis im Herzen des Menschen bringt Niedergeschlagenheit. Ein anderes Wort für Depression. Aber ein gutes Wort macht es fröhlich. Ja, das ist ein Trost, den wir uns immer wieder aneignen dürfen. Hier steht das Wort für Niedergeschlagenheit und Mutlosigkeit. Depressionen. Seid ihr auch manchmal niedergeschlagen und mutlos? Gibt es das bei euch auch oder gibt es das vielleicht nur bei mir? Vielleicht gibt es das auch bei euch. Das ist gar nicht schlimm, wenn ihr das mal habt. Dann schauen wir auf Jesus. Jesus ist der Leuchtturm in der Dunkelheit der Nacht. Da schauen wir hin. David sagt mal im Psalm 30, Vers 7, ich aber sprach, da mir es wohl ging, ich werde nimmermehr da niederliegen. Vers 8. Denn Herr, durch dein Wohlgefallen hattest du meinen Berg stark gemacht, aber da du dein Antlitz verbargest, erschrak ich. Der Herr hat sein Antlitz verborgen vom David. Wir können geistlich in himmlischen Höhen wandeln, aber wenn der Herr sein Angesicht verbirgt, dann wird es Nacht in unserer Seele. Guck mal, der Herr Jesus hat am Kreuz gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ne? Psalm 22, Vers 2 auch. Ich heule, aber meine Hilfe ist ferne. Man sagt, das war das dunkelste und schlimmste von dem gesamten Kreuzesleiden, als der Herr ihn verlassen musste. Wegen meiner Sünde und wegen deiner Sünde hat Gott ihn verlassen. Und dann wurde es ja Nacht auf dieser Erde. Es gibt Kontinente auf dieser Erde, die berichten von einer solchen Nacht, die unerklärlich war auf dieser Erde, dass es da mal Nacht war. Und es war der Augenblick auch, wo der Vorhang im Tempel entzweiriss. Wisst ihr, das wurde ja auch die Tage erwähnt, wunderbar. Der Vorhang im Tempel, der war dick. Der war dick, der war mehrere Zentimeter dick, der war ja nicht leicht oder klein oder wenig. Der war so dick, den hätte kein Mensch zerrissen, das hätte auch keiner geschafft. Von oben aus bis unten an, ein Zeichen dafür, dass der Weg jetzt frei ist ins Heiligtum. Das war ein Wunder. Matthäus 27, Vers 46 heißt es ja, und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Spurgeon schreibt jetzt dazu, Seelenqualen sind schwerer zu ertragen als körperliche Schmerzen. Doch hat sich Gott zurückgezogen, verdunkelt sich das tröstliche Licht seiner Gegenwart auch nur für eine Stunde, so bricht in unserer Brust ein Sturm los, der nur einem Vorspiel der Hölle gleich ist. Das müssen wir hoffentlich nie erleben. Wir müssen es nicht erleben, weil Jesus das für uns erlebt hat. Das hat gereicht. Gott bestraft nur einmal für die Sünde, nicht zweimal. Gott ist gerecht. Und wisst ihr, unsere Gerechtigkeit steht bei Jesus. Und wenn der Satan uns verklagt, dann besteht unsere Gerechtigkeit immer bei Jesus. Er kann uns verklagen. Er hat auch recht, wenn er uns verklagt. Aber er hat nicht recht, wenn es um unsere Gerechtigkeit vor Gott gilt. Luther hat mal gesagt, mit dem Teufel ist nicht gut disputieren. Ist auch nicht. Disputier gar nicht mit ihm. Sag gleich, Jesus, du bist meine Gerechtigkeit. Die steht vor Gott, die bleibt vor Gott in alle Ewigkeit. Und genau das hatte Jesus auf sich genommen, diese Nacht und alles. Ich wage mir nicht vorzustellen, was es bedeutet, wenn verlorene Seelen in der ewigen Verdammnis, in der ewigen Gottferne verurteilt sind, zu einer ewigen Angst und Qual, die endlos ist. Auch da das Wissen, es gibt kein Zurechtkommen mehr. Es ist zu spät. Zu spät, Gott hört nicht mehr. Du bist weg. Für immer. Forever. Kein Zurück mehr. Ich habe das einmal erlebt. Ich war in einer, es war eine Firma, die hat eigentlich so gar nicht mehr existiert. Es war eine größere Firma mal. Und da hatten sie aber immer noch so eine Art Exhibition gemacht, also so eine Art Messevorstellungen von Maschinen, und musste ich da mal hin. Und ich war ziemlich allein so in diesem Objekt. Und dann hatte ich da an einer Maschine was arbeiten müssen. Und dann habe ich gedacht, da hinten durch so eine Tür, da ist irgendwo, könnte eine Toilette sein. Und dann bin ich da los, habe die Tür aufgemacht, das war so eine feuerhemmende Stahltür. Und da hinter mir klickte die Tür zu. Und dann war Feierabend. Keiner da. Geklopft gegen die Tür. Da war keiner weit und breit. Da war ich in der Umgebung ziemlich alleine. Weiter, nächste Tür. Dann habe ich immer hinter jeder Tür irgendwas reingesteckt, dass die anderen Türen nicht auch noch zugehen. Dachte ich, oh nein, jetzt bist du eingesperrt. Da kommst du hier gar nicht mehr raus. Nächste Tür, da war ein Fenster, das war zu hoch, da kam es nicht dran, auch keine Chance, weiter, nächste Tür. Und ich denke, das muss doch hier irgendwie, gibt's doch gar nicht, ich komme hier nicht mehr raus. Und dann habe ich erst mal gemerkt, was das für die Ewigkeit bedeutet. Die Gedanken gingen mir da durch den Kopf. Was muss das sein, wenn hinter dir in der ewigen Verdammnis die Tür zugemacht wird und du kommst da nie mehr raus. Mir hat mein Rechtsanwalt von Berlin gesagt, weißt du, Bernd, Ich habe ja auch mit Strafgefangenen da zu tun und habe ja dann auch Gespräche. Ich komme ja dann auch ins Gefängnis und habe mal einen Strafgefangener gesagt, weil, wissen Sie, was das größte Problem hier drin ist? Immer wenn hinter dir abgeschlossen wird. Und wenn ich mal ein Haus habe, da kommen da keine Türen rein. Immer wenn hinter dir abgeschlossen wird, das ist was Schreckliches. Und dann habe ich dann auch immer weiter gesagt, irgendwann ging das dann rund. Und dann war da noch eine Tür und da ging ich da rein und durch und dann stand ich plötzlich in einem Büro. Und dann war ich wieder frei. Ja, das war aber für mich ein großes Beispiel, wie schlimm das ist, ewig weggesperrt zu sein. Es ist schrecklich. Ja, auf jeden Fall haben wir hier von Spurgeon gehört, dass Seelenqualen schlimmer zu ertragen sind als körperliche Schmerzen. Aber der Herr hat auch für die angefochtene Seele, die ihm nachfolgt, auch beim Sinken des Glaubens Trost und Wiederaufrichtung verheißen. Auch das dürfen wir immer wieder wissen. Da heißt es im Psalm 30, Vers 9, da zu dir, Herr, rief ich und zum Herrn flehte ich. Er schaute auf den Herrn. Vers 12 heißt, du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Das ist hier auf der Erde noch möglich. Und es kommt ein Tag, da ist das nicht mehr möglich, wenn wir es hier nicht in Ordnung bringen mit Gott und mit den Menschen. Du hast meinen Sack ausgezogen und mich mit Freude umgürtet. Es heißt so schön verheißen, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg hinausführt. Denn so spricht der hohe und erhabene Jesaja 57, Vers 15, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist, in der Höhe wohne ich und im Heiligtum und bei dem, der ein zerschlagenes und gedemütigtes Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz der Zerschlagenen erquicke. Und jetzt hat sich der Kreis gedreht, jetzt sind wir wieder bei Hebräer 12, Vers 2 und damit auch am Schluss, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande nicht achtete und der sich zur Rechten Gottes, des Thrones Gottes gesetzt hat. Ja, das ist die große Hoffnung, aber ohne Jesus ist alles leer, tot und öde. Ich wollte nie mehr ohne Jesus leben. Nur noch mit Jesus, das ist herrlich. Das wird allein Herrlichkeit sein, heißt meinem Lied, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Wir haben da in unserer Gemeinde ein schönes Liederheft noch, das Gemeinschaftsliederheft. Da ist das Lied drin, Wort des Lebens. Wort des Lebens, das Lied. Und da ist eine Liedstrophe drin, die geht so, ohne dich, also ohne Jesus, ohne dich, was ist die Erde? Ein beschränktes, finstres Tal. Ohne dich, was ist der Himmel? Ein verschlossener Freudensaal. Ohne dich, was ist das Leben? Ein erneuter, finstrer Tod. Ohne dich, was ist das Sterben? Nachtgrauen ohne Morgenrot. Amen.
Gott liebte uns, er sandte Jesus, in ihm kein Mensch verloren geht. Er starb für mich. Ja, weil ich weiß, hat sie ihn.